Diese Schicksalhaftigkeit, die da erklärt wird, ruft dann natürlich auch hervor die Frage, warum sollen wir dann noch Werte hochhalten, ja, Normen befolgen, Rituale durchführen, Gesetze haben, ja, wenn doch letztlich nur Macht, Bestreben, Gier, das Schicksal die Lage bestimmt.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir beschäftigen uns ja zurzeit mit antiker indischer Philosophie und Geistesgeschichte. Wir haben schon über die Veden und die Upanishaden gesprochen und heute soll es um das Mahabharata gehen. Das kann man sich, wenn man so einen Vergleich machen will, vorstellen wie Homers Odyssee oder Ilias, nur es ist viel, viel länger. Das längste epische Gedicht der Welt und wir werden nicht alles ansprechen können, aber einige Dinge, die da drin stehen und das bespreche ich jetzt mit Angelika Malina. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Professorin für Indologie an der Universität Zürich. Sie haben auch einen philosophischen Background. Sie haben zu vielen Themen veröffentlicht, aber unter anderem zum Hinduismus, zur Bhagavad Gita, die ja Teil der Mahabharata ist. Und die erste Frage ist hier aber immer erstmal eine persönliche. Wie kam das bei Ihnen eigentlich im Leben mit der Indologie? Wie sind Sie dazu gekommen?
Also eigentlich durch mein schulisches Interesse an alten Sprachen. Also ich habe Latein gehabt auf dem Gymnasium und dann gab es eine freiwillige Arbeitsgruppe für Griechisch und da habe ich mich also sehr für Griechisch begeistert, auch für die Philosophie und ja, nachdem auch sehr intensiv in der Schulzeit und bin da eigentlich auch bei einer Lektüre der Weltgeschichte der Philosophie über Indien und die Upanishaden quasi gestolpert und habe mich dann sehr angefangen, eben auch zu interessieren für Wissenstraditionen außerhalb Europas oder des abendländischen Territoriums sozusagen. Und dann war nach dem Abitur, wo es dann ging, ja, was studiere ich, war irgendwie klar, Philosophie ist das eine und das andere war dann ja etwas außerhalb Europa und dann war eigentlich durch diese griechische Hintergrund bei mir, war dann eigentlich noch eine Stufe zurück, das Sanskrit quasi die nächstältere Sprache und dann war die Kombination aus Philosophie in Indien und Sanskrit als einer weiteren klassischen und sogar antiken Sprache der nächste Schritt. Und ja, so bin ich dann in das Studium gekommen, in der Kombination mit Philosophie und bin dann aber auch sehr schnell nach Indien gereist. Also ich habe dann auch eben das Land besucht und habe dann, ja, das Interesse hat nicht nachgelassen bis heute. Also die Erfahrungen in Indien haben das eigentlich weiter verstärkt einerseits, aber natürlich auch meine Interessen modifiziert und erweitert. Und ja, das hat sich bis heute nicht nachgelassen.
Das ist ja aber heute noch etwas, was oft fehlt. Also wenn man sich Geschichten der Philosophie anschaut, dann muss man ja schon Glück haben. Also wenn da die Upanishaden zum Beispiel irgendwo auftauchen. Wie war das denn, als Sie angefangen haben, wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie haben das in Kombination studiert, hing das schon zusammen oder war das ein Philosophiestudium und dann ein Sanskritstudium und man musste sich vieles eigentlich selber noch erarbeiten?
Also ich hatte eine Kombination in Tübingen, ging das. Man hat damals noch zwei Hauptfächer gehabt. Und ich habe also abendländische Philosophie an einem der berühmtesten Orte der Philosophie in Deutschland, in Tübingen, studiert und eben Indologie als weiteres Hauptfach. Das war sozusagen gleichgeordnet. Aber die Versuche, quasi auch mal Upanishaden als Thema in einem Seminar über Erkenntnistraditionen einzubringen, wurde abgewiesen mit der Begründung, das sei ja keine Philosophie. Nach dem Motto, außerhalb Europas gibt es eigentlich keine Philosophie, sondern das ist irgendwie eine Mischung aus Religion und Philosophie oder normativen Ordnungen und Philosophie. Aber eben nicht Philosophie in diesem freien Erkenntnis- und Theorieinteresse, wie das auf die griechische Tradition zurückgeht. Und es gab eigentlich nur, also es waren so immer zwei Welten, Aber natürlich, das Philosophiestudium hat mir eben ein philosophisches Verständnis dann eben auch ermöglicht für die indische philosophische Tradition. Und von daher ist mein Hintergrund da schon nochmal anders als sozusagen, wenn man nur das eine oder das andere macht. Aber die Offenheit für nicht-europäische Philosophie in der sozusagen etablierten akademischen philosophischen Seminaren hatte ich damals als sehr begrenzt erlebt. Es gab nur einen Professor, der sehr offen war für eben auch asiatische Philosophie. Und ansonsten ist das eher etwas, was nach wie vor nicht wirklich Teil der akademischen Philosophie, wie sie an zahlreichen Universitäten, vor allen Dingen in Kontinentaleuropa, etabliert ist. Also es gibt natürlich im angelsächsischen Bereich, wo man dazu sagen muss, da dominiert die analytische Philosophie in vielen Bereichen, gibt es aber doch auch Philosophieseminare, wo man eher tatsächlich diese interkulturelle Wahrnehmung hat und eben auch Philosophie auch regionalisiert, das heißt durchaus auch eben östliche Philosophie oder indische, chinesische, afrikanische auch akzeptiert neben der europäischen, wobei der Philosophiebegriff immer eigentlich reklamiert wird für die europäische Tradition. Und also das ist etwas, was mich nach wie vor auch beschäftigt oder eben auch in Zürich immer wieder ins Gespräch kommen lässt mit den Kollegen und Kolleginnen vom philosophischen Seminar an der Universität. Aber es ist da nach wie vor eben, gibt es diverse Barrieren, sich wirklich intensiv das auch zu integrieren in ein Curriculum, was nach wie vor natürlich an den meisten Universitäten auf die abendländische Tradition konzentriert ist.
Was waren denn dann Ihre frühen Forschungsfragen und womit beschäftigen Sie sich gerade hauptsächlich?
Also ich habe tatsächlich angefangen mit der Sankhya-Philosophie, die ja auch große Parallelen hat, zum Teil zu griechischen Themen, sage ich mal so. Und also diese frühe Kosmologie und Epistemologie, die sich beschäftigt eben mit sozusagen den Fragen, wo die Grundprinzipien aller Lebenden oder des Seienden, wie es existiert, worin die bestehen, wie man sozusagen die Beziehungen in der Welt, die man vorfindet, in ihrer Regelhaftigkeit, aber auch in ihren Ausnahmen und Besonderheiten erklären kann und natürlich auch diese ganze Thematik der Praxis von philosophischem Wissen, also Stichwort für Indien natürlich immer die ganze Verbindung von philosophischen Theorien und Begrifflichkeiten auch mit Fragen von Befreiung aus den Begrenztheiten der Existenz, in der man sich vorfindet, der körperlichen Existenz, also Stichwort, was im Westen dann manchmal eben als Erlösung, also ich ziehe vor den Begriff der Befreiung, also diese ganze Fragestellung, die ja auch immer dann oft dazu geführt hat, dass man die indische Philosophie eben als ein letztlich erlösungsorientiert, soteriologisch und damit religiös interpretiert hat. Dabei wird aber unterschlagen, dass die Basis für diese ganzen philosophischen Lehren von absolutem Wissen, befreiendem Wissen und so weiter natürlich basieren auf Methoden und rationalen Argumentationsformen, die die indische Tradition prägt. Das heißt, man kann nicht das einfach nur behaupten, sondern man muss Begriffe und Lehren auch tatsächlich mit anerkannten Mitteln der Erkenntnis nachweisen. Und also diese Kombination auch von Theorie und Praxis und eben diese ganze Frage, wozu Philosophie, also was ist eigentlich sozusagen der Zweck einer solchen sozusagen Metaebene des Denkens, also der Reflexion über Denkprozesse, wohin soll das führen in Theoriegebilde, in Praxisform und so weiter, was ist eigentlich damit angestrebt? Und da bietet die indische Tradition eben ein recht reiches Repertoire an Antworten, was sozusagen die analytische Zielvorstellung, also diese Zweckbestimmung der Philosophie, die ja im Westen dann auch immer skeptisch beäugt wird, nach dem Motto zweckfreie Theorie, ja, die Nichtzweckhaftigkeit auch philosophischen Wissens, da ist halt die indische Tradition doch recht anders positioniert.
Weil sie zweckfrei ist oder weil das postuliert wird? Das habe ich nicht ganz verstanden, den
Genau, weil
letzten
sie die
Punkt.
indische Philosophie sagt, ein Wissen, was nicht irgendeinen Effekt hat, was nicht irgendeine Wirkung hat und damit irgendwie sich stellen muss der Frage, welche Wirkungen sind erwünscht und nicht erwünscht und damit welchen Sinn und Zweck soll denn das philosophische Interesse haben und philosophische Spekulation, Argumentation steht im Zentrum indischer philosophischer Diskurse. Und das ist etwas, was eben kritische Stimmen aus der abendländischen Tradition eben als sozusagen Vorteil der abendländischen Tradition hervorheben, die sagen, bei uns geht es um die Theorie an sich, ja, die Nichtzweckhaftigkeit, das heißt auch nicht unbedingt die praktische Ausnutzbarkeit, Anwendbarkeit von Wissen ist eben auch das, was Philosophie als ein Metadiskurs, als eine Form der Reflexion über, wie ich es gerade sagte, über Begriffe, Erkenntnisprozesse, Wissensbestände auszeichnet, dass sie eben nicht gleich wieder in irgendwelche Applikationen, um das mal so zu sagen, umgewandelt wird. Und da ist die indische Tradition eben ganz anders positioniert, weil sie eben auch Denken als ein Handeln begreift.
Interessant. Es ist ja auch jetzt kein, sagen wir mal, im klassischen Sinne philosophischer Text, über den wir jetzt sprechen, auch wenn er viele
Richtig.
philosophische Implikationen hat, aber das ist ja auch so bei, wobei es ist wahrscheinlich noch mal anders, aber wenn man jetzt Vergleiche bemüht zu den alten Griechen und Hesiods Theogonie oder Homers Odyssee oder so nimmt, dann sind da ja auch philosophische Ideen sind drin, Themenkomplexe drin, aber eben auch eine große Geschichte. Das ist ja sicherlich beim Mahabharata ähnlich, wobei man wahrscheinlich sagen würde, die Bhagavad Gita als Teil ist noch vielleicht dezidierter philosophisch als Dinge, die wir vielleicht bei Homer sehen, aber diesen Vergleich kann man jetzt vielleicht auch mal beiseite tun. Wie kann man das denn beschreiben? Was ist das eigentlich, oder das Mahabharata?
Also das Mahabharata hat dann bei seiner quasi Bekanntwerdung im Westen eben sehr schnell den Begriff des Epos als Genrezuweisung erhalten. Und aufgrund einfach der literarischen Handlung, die sich eben vergleichen lässt mit sogenannten indoeuropäischen Heldenepen, wie man das in der abendländischen Tradition ja, sie hatten ja selbst gesagt, Homer, ist sozusagen eine große Parallele, die immer wieder gezogen wurde, die dann auch in der indologischen Forschung aufgegriffen wurde. Man hat da immer auch gesucht, inwieweit sozusagen auch die indische Epik, also das Mahabharata, da gibt es noch ein zweites etwa um dieselbe Zeit kompiliertes oder zusammengestelltes, redaktionell abgeschlossenes. Die Textgeschichte ist ja wie bei Homer da etwas kompliziert, auch bei den indischen Epen. Auch komponiert wurde, wo einfach diese Frage einer Strukturgleichheit des Plots, also der Geschichte dargestellt wurde oder festgestellt wurde, aber eben auch Weisen der Komposition, also wie zum Beispiel so ein Epos erst mündlich tradiert wurde und dann in eine Verschriftlichung kommt. Also diese ganzen Parallelen wurden gezogen und natürlich auch deshalb Epos, weil es eben in der Kriegerschicht beziehungsweise Aristokratenschicht spielt, ein Konflikt um Herrschaft oder Besitzstände beinhaltet. Im Zentrum ist dann also eine lange Teile der Geschichte bestreitende kriegerische Auseinandersetzung. Und dann gibt es eben ein Ende, das man als mehr oder weniger glücklich oder unglücklich bezeichnen kann. Und aufgrund dieser sowohl von der Datierung der Texte her vorhandenen Verbindung als auch bestimmter Charakteristika des Genres hat man eben das Mahabharata auch eingeordnet in das Epos. Die indische Tradition ordnet das Mahabharata ein in ein Genre, das heißt Itihasa im Sanskrit. Also Iti ist sozusagen das, was im Deutschen die Anführungszeichen sind. Also so ist etwas gewesen. Ja, und das Haasa, so ist es gewesen. Das heißt, wird eingeordnet in einen, den Teil von Geschichtsschreibung. Also das heißt, das Mahabharata wird sozusagen als eine Präsentation von Ereignissen geschildert, bei der der Autor oder die Erzähler dieser Geschichte selbst dabei gewesen sind. Das heißt, es wird eine Authentizität, zumindest auf der Ebene der Erzählung behauptet. Und das ist ja durchaus auch etwas, was man auch vergleichen kann mit zum Beispiel eben dem, was man ja auch zum Teil bei Homer findet. Also das ist sozusagen diese Augenzeugenschaft, dieses dabei gewesen sein, etwas hat sich so tatsächlich ereignet. Und es gibt natürlich auch, wie bei der Homer-Forschung, diese lange Debatte darüber, also gab es einen trojanischen Krieg, ja, so ist eben auch in der indischen Tradition die Frage, gab es diese große Schlacht, die stattgefunden hat, nachdem, was man im Mahabharata geschildert bekommt, eben in einem Ort, der auch heute noch in Indien existiert, da können Sie auch hinfahren, Kurukshetra, also das
So
Feld,
heißt der
auf
Krieg
dem,
auch, ne? Ja.
also Kurukshetra ist der Ort, wo der Krieg stattfindet. Also das heißt, das Feld der Kurus, das heißt dieser Dynastie der Kuru-Könige, und da hat eben diese Schlacht nach Aussage des Mahabharata stattgefunden und ähnlich wird eben auch um die Historizität dieser Schlacht dem nachgegangen wird, geforscht, ist es tatsächlich etwas, was auf eine reale Schlacht oder eben eine kriegerische Auseinandersetzung zurückgeht. Die Frage ist natürlich, ob wir tatsächlich das als eine historische Schilderung so verstehen müssen, um welchen Konflikt es sich dabei handelt, natürlich ist auch ein großes Problem. Und also es gibt archäologische Ausgrabungen in Kurukshetra und so weiter. Also die ganze Frage, ob das jetzt wirklich dort und dann und wann stattgefunden hat und wann das zu datieren ist, wenn es denn stattgefunden hat, ist sehr umstritten. Und da gehen auch die indischen Meinungen von einigen indischen Forschenden sehr stark auseinander mit der westlich geprägten modernen Wissenschaft auseinander. Also traditionellerweise wird die Schlacht, die Mahabharata oder die Ereignisse, die im Mahabharata geschildert werden, um die Geburt von einem der Helden in diesem Epos, der Krishna, ja, der Führer eines verbündeten Stammes der einen Seite der Königsfamilie, datiert, und das wäre dann etwa um 3200 vor Christus, hätte dann diese Schlacht stattgefunden. Aber die westliche Forschung datiert natürlich das Epos und damit auch die mögliche geschichtliche Hintergrund, den möglichen geschichtlichen Hintergrund etwa um 400 vor Christus, 300 vor Christus. Das heißt, da sind die Anfänge dieser epischen Tradition, also wovon dieser Schlacht die Rede ist, ungefähr zu datieren. Und diese Kerngeschichte, die eben die Hintergründe dieser Auseinandersetzung behandelt und die ganzen Verlauf dieser Schlacht und das Ende des Krieges und das Schicksal der Gewinner und Verlierer, die wird natürlich im Laufe, die bildet den Kern quasi der Geschichte. Und dieser Kern ist vielleicht schon sehr viel älter, vielleicht schon 800 vor Christus, 700 vor Christus und so weiter. Aber mit der Konsolidierung dieser Erzähltradition und auch einer bardischen Tradition, also der epischen Dichter, die auch eben als epische Dichter eine eigene Bezeichnung erhalten im Sanskrit, wird mit der, man kann sagen sozusagen mit der Vereinheitlichung der Geschichte, also da wird dann klar, wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer, wer ist sozusagen eher auf der Seite der moralisch fragwürdigen Protagonisten, wer sind die eher die Guten in der Geschichte. Das würde ich als Konsolidierungsprozess beschreiben. Wird dann auch die Kerngeschichte, der Kernplot, auf den können wir ja dann gleich kommen, erweitert einerseits durch andere Erzählungen, also weitere narrative Texte, aber auf der anderen Seite auch durch eine große Anzahl von Texten, in denen die Ereignisse der Geschichte reflektiert werden von den Protagonisten selbst. Das heißt, sie sind Teil auch der Geschichte und der Erzählung dieser Geschichte, ist dann quasi ein kritischer, ein verzweifelter, ein weiser, ein philosophisch deutender, ein staatspolitisch interessierter Blick auf diese Geschichte wird auch in dieser Mahabharata Verschriftlichung mit eingeführt. Das heißt, im Gegensatz zu anderen epischen Texten, sowohl in Indien als auch in der abendländischen Tradition, ist die Reflexion, der kritische Blick, der fragende Blick auf das, was da in der Geschichte passiert, immer schon Teil der Geschichte. Und das macht auch das Besondere des Mahabharata aus und ist sicherlich einer der Gründe dafür, warum das, was man als philosophische oder dann auch didaktische Texte im Mahabharata bezeichnet, wie etwa die Bhagavad Gita, dieser berühmte Text, in dem erörtert wird, warum soll man überhaupt diesen Krieg jetzt führen, ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ein ganzes Buch, ein langes Buch, das 12. Buch, lange nach Ende der Schlacht, wo der Gewinner, also der König, der zukünftige König quasi, instruiert wird von seinem sterbenden Großvater einerseits in die politische Kunst des Regierens und andererseits aber auch in die philosophischen Lehren der Befreiung von allen Bindungen und allen Kummer, den diese Existenz in der sozialen Welt mit sich bringt. Und in diesem 12. Buch des Epos sind zahlreiche philosophische Lehrtexte aufgenommen worden als Teil der Tradition, die eben auch dazu beigetragen haben, dass das Mahabharata diesen Umfang hat, also von in der kritischen Edition etwa 75.000 Verse. Sie haben es ja schon angedeutet, das ist also erheblich länger als die eben, die man vielleicht kennt. Aber die Kerngeschichte, diese Geschichte, die wird im Mahabharata auch so gesagt, also das ist die Geschichte. Ja, also die lange Geschichte, Maha heißt groß und lang, die große Geschichte, Erzählung über die Bharatas, das heißt die Dynastie der Bharatas, den Clan der Bharatas, die Großfamilie der Bharatas, daher das Mahabharatam, ja. Und diese wird erzählt von dem Dichter Vyasa, der auch verwandt ist mit seinen Protagonisten. Also sozusagen auch die Geschichte ist eine Family Affair sozusagen. Er ist also Teil der Genealogie dieser Familie der Bharatas. Und diese Kerngeschichte wird dann eben an einer Stelle eben auch beschrieben, als dass sie eben sehr viel weniger, also man spricht davon 24.000 bis 20.000 Versen umfasst hat, aber dann eben die erweitert wurde durch weitere Erzählungen und dann natürlich auch eben durch diese besagten philosophischen und didaktischen Texte. Und das erklärt eben auch den Umfang des Textes.
Das ist so interessant, finde ich, wenn man sich aus heutiger Sicht mit diesen alten und auch als Laie mit diesen alten Texten beschäftigt, dass man immer so das Gefühl hat, die sind so vielschichtig. Also einerseits Homers Odyssee, wenn man da denkt, ah, das sind viele verschiedene Geschichten wahrscheinlich, die es damals gab, die dann irgendwie verbunden werden. Oder bei Hesiod hat man das ja auch. Oder in der Bibel ist es ja auch so, ne, dass die Bibel nicht nur einen Plot hat, der erzählt wird, sondern es ganz unterschiedliche Textteile gibt, die auch manche viel älter sind, manche jünger sind und so weiter und so fort. Das haben wir ja heute kaum, aber ich muss so ein bisschen immer an das Internet heute denken, wo es auch irgendwas gibt, eine Serie oder so, und dann gibt es aber Kommentarbereiche dazu und dann gibt es Analysevideos zu dieser Serie und so gibt es genau. So einen ganz großen Komplex. Und daran hat man immer das Gefühl, so ist es ja bei den Veden zum Beispiel auch, ne, dass bestimmte Gedanken da drin verfasst sind, aber dann auch gleich wieder die Kommentare dazu verfasst sind und so weiter und dann die Upanishaden kommen und so weiter und so fort. Also das ist ja eine unglaubliche Komplexität immer dieser alten Texte. Ich hatte mit Walter Sleye über die Upanishaden gesprochen und er meinte, die Upanishaden sind eigentlich, muss man sich fast so vorstellen, wie die Vorsokratiker. Also so viele unterschiedliche Meinungen können wir da eventuell rausziehen, ja, was und im Gegensatz zu einer einzigen, die man da so drauflegen kann. Deswegen ja sehr kompliziert. Vielleicht können wir aber mal bei dieser Story, wenn man das so nennen will, erstmal bleiben. Dieser Erbfolgekrieg, also es beginnt, dass wir im Mahabharata über einen König etwas lernen, dann über verschiedene Hochzeiten, wie Erbfolge organisiert wird und irgendwann entstehen so zwei Parteien, die Kauravas und die Pandavas und die führen dann am Ende diesen Krieg. Also Erbfolge, was wir auch aus vielen anderen ja alten menschlichen Epen kennen, ist hier das Grundproblem vielleicht erstmal?
Ja, also das Grundproblem ist sozusagen, dass die normal angedachte, normativ gesetzte Erbfolge, also eben der älteste Sohn erbt sozusagen den Thron von dem vorhergehenden, also das Prinzip der Seniorität und der Patrilinearität gilt eben auch, eben die männliche Deszendenzlinie wird bedient, gilt eben auch im alten Indien. Und das
Primogenitur, also der erste Sohn,
genau,
wird dann der nächste
genau,
König.
Genau, also diese Erbfolgeregel gilt auch. Und das Problem ist eben, dass die beiden Söhne, die jetzt in komplexen, die dann diese beiden Parteien im Grunde begründen, die dann sich verfeinden, die werden auch schon in einem komplexen Zeugungsvorgang, weil eben Thronfolge sowieso ausbleibt, müssen sie quasi gezeugt werden von dem Dichter des Epos. Und dieses führt dazu, diese Zeugung, Prozess ist für die Frauen, die konfrontiert werden mit dem Dichter, der sozusagen ausnehmend, abschreckend vom Aussehen wohl gewesen ist, führt dazu, dass die eine Ehefrau, also die sozusagen zunächst mit ihm den Thronfolger zeugen soll, vor lauter Grauen von dem Anblick des Dichters die Augen verschließt und deshalb dann der erstgeborene Sohn blind geboren wird. Und der zweite Sohn, der dann gezeugt wird, da ist die Frau so blass geworden, dass er eben eine besonders helle Haut hat. Das ist jetzt etwas, was erstmal noch nicht kritisch ist. Aber natürlich die Blindheit des ersten Sohnes, des ältesten Sohnes, schließt ihn automatisch von der Königschaft aus. Also es ist sozusagen der Königsherrscher, also der Thronnachfolger muss sozusagen gesund und in der allen Sinnen mächtig sein, um regieren zu können. Das heißt, die erste Unregelmäßigkeit setzt ein, dadurch, dass der älteste Sohn quasi von der Thronfolge dysfunktional ausgeschlossen ist und deshalb der jüngere Bruder quasi den Thron besteigt. Dieser hat aber eben macht einen Fehler auf einem Jagdausflug und er wird verflucht von einem der berühmten indischen brahmanischen Weisen, der berühmten Rishis, dass er in dem Moment, wo er mit einer seiner Frauen Geschlechtsverkehr hat, er stirbt. Und das sozusagen verhindert eben auch, dass Nachkommen auf dieser Seite gezeugt werden. Schließlich durch diverse Mittel ritueller Art kommt es dann doch dazu, dass der Pandu heißt ja, deshalb auch der Name Pandavas, dass der Pandu mit seiner Frau Kunti drei Söhne zeugt, und zwar mit Hilfe der Götter, die mit einer rituellen Formel angerufen werden, um dann.
Pandu ist der Bleiche, ne?
Genau, Pandu ist der Bleiche von dem Erblassen der zweiten Frau, die eben diesen Sohn auch zeugen soll, den Nachfolge. Und der Pandu, wie gesagt, zeugt mit Hilfe seiner Ehefrau Kunti, die dann die Götter, also einen Gott nach dem anderen, holt, um dann Söhne zu zeugen für ihren Ehegatten. Werden die ersten drei dieser Brüder geboren und dann hat er noch eine zweite Frau, Madri, mit der er dann noch ein Zwillingspaar, auch mit Hilfe seiner Ehefrau Kunti, die eben diese rituelle Formel besitzt, mit der man eben Götter rufen kann, um eben Kinder zu zeugen und Söhne zu produzieren, sagen wir so. Und weil Pandu eben dann diese Söhne hat er sozusagen jetzt seine Thronfolge gesichert, aber er hat eben seine Sinneslust nicht besiegt und lässt sich dann schließlich dazu hinreißen, doch mit seiner jüngeren Frau zu schlafen. Und dabei stirbt er. Und dann ist sozusagen die fünf Söhne, die fünf kleinen Kinder, sind damit verwaist, beziehungsweise nur noch mit ihrer Mutter Kunti zusammen. Und dann passiert es eben, es ist die Thronfolge nicht mehr gesichert. Der König sozusagen, der amtierende König ist tot und die kleinen Söhne sind noch nicht in der Lage, quasi den Thron zu besteigen. Also wird der blinde ältere Bruder quasi ist wieder auf dem Thron oder ist jetzt auf dem Thron. Und der hat natürlich inzwischen auch Söhne und vor allen Dingen sein ältester Sohn Duryodhana ist natürlich nach dieser Struktur her wieder berechtigt eigentlich oder hat Ansprüche auch auf den Thron als der Älteste. Und das heißt, hier bildet sich ein Konflikt, also schon von der ersten Minute an quasi, wo diese Söhne da sind, des Pandu, der als legitimer König einen ältesten Sohn gezeugt hat, Yudhishthira, aber dann der amtierende ältere Bruder, also es ist wirklich kompliziert.
Ja, wenn man denkt, es ist jetzt schon kompliziert, es ist noch viel komplizierter.
Genau, also
Mahabharata,
ist
ja.
sozusagen werden diese beiden Söhne, Duryodhana und Yudhishthira, das sind die beiden ältesten Söhne, die sind Cousins, das heißt eigentlich wie Brüder, das heißt, es ist Mahabharata, ist ein echter Bruderkonflikt.
Ja.
Und da entstehen dann eben diese beiden Parteien, die Pandavas und Duryodhana, die Kauravas. Und zwischen diesen beiden verwandten Zweigen oder diesen miteinander, ja, im Grunde verbrüderten Familienzweigen entsteht dann ein Konflikt, der so eskaliert, dass er nicht mehr aufzuhalten ist und dann in einer kriegerischen Auseinandersetzung mündet, die dann schließlich dazu führt, dass im Grunde die gesamte Familie stirbt und auch nur ein Sohn letztlich überlebt auf Seiten, also die Pandavas gewinnen das, also die Nachkommen des Königs Pandu gewinnen das Ganze, aber eben mit hohen Verlusten eigentlich der gesamten Nachkommenschaft und nur einer der jüngeren Brüder kann wiederum einen Thronerben produzieren, der dann letztlich der Nachfolger wird. Also diese gestörte Thronfolgegeschichte kann auch durch das Ganze nicht wirklich geheilt werden,
Ja.
wird nie wieder regulär. Und das ist eigentlich sozusagen der Verwandtschaftskonflikt und das Drama, was sich darum entspinnt. Und das ist eben besonders wahrscheinlich auch ein Anlass dafür, das Ganze so zu reflektieren und zu hinterfragen, weil es sich eben um einen innerfamiliären Konflikt handelt. Und das macht die besondere Tragik, aber vielleicht auch die Faszination und auch die Emotionalität aus, mit der das Mahabharata auch bis heute in Indien rezipiert wird. Und was natürlich das Mahabharata auch von manchen anderen Epen unterscheidet, wo ja der Konflikt ausgelöst wird durch den Konflikt mit einem auswärtigen Feind.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Was lässt sich denn thematisch sagen zu diesem Konflikt zwischen diesen beiden Parteien? Gibt es eine Partei, die im Mahabharata eher als die Böse gezeichnet wird, eine, die eher als die Gute gezeigt wird? Und da das so lange erklärt ist, also mit diesen ganz verschiedenen Erbfolgen und dann gab es den und dann konnte der aber nicht auf den Thron und dann hat man ihn oder sie geholt, wirkt das ja auch so ein bisschen wie unabsichtlich, also man schlittert irgendwie so rein in diesen Konflikt. Wie, also was kann man sagen, was ist so der Auslöser für diesen Konflikt und sind die Seiten klar verteilt oder ist das ambivalenter?
Also der Konflikt ist natürlich einerseits tatsächlich ein Konflikt, wer ist jetzt eigentlich um die Legitimität? Ja, also wer ist jetzt eigentlich nach den normativen Regeln dieser Zeit? Und wir sprechen da ungefähr um die Jahrhunderte vor Beginn unserer Zeitrechnung, also etwa 300 vor Christus bis 300 nach Christus, wo sich ja sowieso große Transformationen abgespielt haben in Indien und sich ja auch die Monarchie oder das Königtum als Staatsform etabliert und konsolidiert und einfach auch diese ganze normativen Texte dazu verfasst werden, wie man sozusagen Königtum verwaltet, wie man das regelt und so weiter, aber auch wie man die neu entstandene Macht eines Königs begrenzt. So, die erste Frage ist, wie wird eine solch komplexe Situation rechtlich, wie ist die rechtlich zu regeln? Also das heißt, wer ist eigentlich der legitime König, wann? Und darum geht ein Teil der ganzen Auseinandersetzung. Ja, dass die Frage ist, wer sozusagen hat eigentlich Anspruch auf das Königreich? Beziehungsweise, wie kann man diese beiden Familienzweige quasi versorgen, sodass sie einen Lebensunterhalt haben? Also welche territorialen Ansprüche kann man sozusagen für sie akzeptieren, damit sie beide sozusagen aristokratisch leben können? Das heißt, es steht da am Anfang, der blinde König entscheidet irgendwann, gut, die sollen ihren eigenen Königreich aufmachen, ihr eigenes Teilkönigreich erhalten auf einem bisher noch unerschlossenen Bereich dieses Gesamtkönigsreichs, was sie geerbt haben von ihrem Vorfahren. Das ist die erste Lösung. Das heißt, Duryodhana bleibt bei seinem Vater und der Vater regiert sozusagen in ihn, für ihn als Vertretung und die Pandava-Brüder werden dann, also wo sie heiratsfähig sind, heiraten sie erstmal, nur dann kann man überhaupt sozial fungieren im alten Indien. Wenn man geheiratet hat, kann man überhaupt nur König werden. Also ein Junggesellenkönig ist in der indischen Tradition nicht vorgesehen. Und das erfolgt dann und die 5 Brüder heiraten durch eine Verwicklung, die wir jetzt nicht weiter behandeln müssen, eine und dieselbe Frau. Das heißt, wir haben eine Polyandrie, was etwas sehr Ungewöhnliches ist, auch für das alte Indien. Und die beziehen ihre eigene Residenz. Das heißt, das Königreich ist geteilt. Aber auf beiden Seiten, sowohl bei Duryodhana als auch bei Yudhishthira, wächst die Vorstellung, man möchte eigentlich das Gesamtkönigreich, man möchte eigentlich der Oberherrscher sein. Und das ist dann auch genau der Punkt, wo man das Mahabharata deuten kann als eine Reflexion einer irgendwie geschichtlichen Auseinandersetzung um die Oberherrschaft in Nordindien. So, und diese Claim oder dieser Anspruch, ich möchte aber Alleinherrscher sein, Oberherrscher sein und so weiter, das heißt letztlich das gesamte Königreich besitzen, das ist etwas, was bei beiden Seiten da ist. Im jetzt tradierten Mahabharata ist es dann aber so, dass dieser Vorstellung, man möchte Gesamtherrscher sein, bei Yudhishthira, also auf der Pandava-Seite, als legitimer und moralisch nicht zweifelhaft tendenziell dargestellt wird gegenüber den Ansprüchen, die Duryodhana hat. Das heißt, Duryodhana wird im Grunde dargestellt als der neidische Rivale, der nicht sozusagen die Fülle und Machtfülle bekommt, die er eigentlich erstrebt und auch für legitim hält. Also es ist sozusagen eine Mischung aus der Frage, wie legitim ist etwas, ja, und der Frage ist sozusagen, inwieweit ist das Ganze auch dadurch produziert, dass bestimmte Gier, also das heißt moralisch fragwürdige Affekte im Mittelpunkt des Konflikts stehen. Und dieses Problem der Gier ist etwas, was die ganze Zeit alle Seiten, vor allen Dingen die älteren und die Elterngenerationen, das mal sozusagen kritisch begleiten und dann eben dazu führt, zu fragen, wie viel Macht und wie viel Ansprüche und mit welchen Mitteln soll man eigentlich Königtum zulassen. Ja, also welche Machtfülle soll ein König eigentlich haben und wie wird überhaupt königliche Herrschaft legitimiert? Das heißt, diese ganze Drama um diese Auseinandersetzung, wer bekommt was und wie, und dann gibt es ja natürlich dann auch in dem Narrativ diese berühmte Szene, wo der Yudhishthira sein Königreich, was er inzwischen ja etabliert hat und auch rituell abgesegnet hat, verspielt in einem Würfelspiel gegen seinen Cousin Duryodhana. Da gibt es dann auch wieder was. Er wurde ausgetrickst, er wurde betrogen. Das ist die eine Version. Die andere Version ist, er ist auch von Gier besessen gewesen. Er ist in einen Spielrausch gekommen. Das heißt, er hat auch seine Sinne nicht unter Kontrolle und die Kontrolle der eigenen Sinne ist eine der Hauptvoraussetzungen, um Herrschaft auszuüben, um gute Herrschaft auszuüben im alten Indien. Das heißt, auch er hat sozusagen Flecken auf der weißen Weste, die er eigentlich trägt. Und das heißt, hier wird wiederum diese Frage des Betrugs, wer ist eigentlich schuld, hat er das einfach verspielt und so weiter, ist etwas, was natürlich auch reflektiert wird. Und Sie sehen diese ganzen Zweideutigkeiten und Uneindeutigkeiten von Gut und Böse führen natürlich auch dazu, dass es Diskussionsbedarf gibt. Das heißt, es muss immer wieder gerechtfertigt werden, warum Yudhishthira jetzt seinen Teil vom Königreich zurückbekommen darf und soll. Und auf der anderen Seite ist die Frage dann, warum soll jetzt die Gegenseite Duryodhana, die Kurus, die Kauravas das wieder aufgeben, was sie bekommen haben? Und diese ganze Gemengelage führt dazu, dass immer wieder reflektiert wird, wie können wir diese verfahrene Situation auf welcher Ebene lösen? Durch eine rechtliche Entscheidung, durch eine Verzichtsentscheidung, durch die Orientierung zum Beispiel an moralischen Werten wie asketisches Leben ist eigentlich etwas, was erstrebenswert ist. Deshalb auch die Frage, warum sollen wir sollen Gewalt vermeiden, warum sollen wir kämpfen um das Königreich, warum ist Duryodhana ein Dieb und nicht jetzt der legitime König, warum müssen wir die Usurpation, die rechtswidrige Aneignung von Besitz und Macht bekämpfen? Gibt es dafür eine Berechtigung, wenn letztlich diejenigen, die sozusagen die ursprünglichen Eigentümer waren, am Ende auch alle tot sind? Das heißt, es führt wirklich in große Probleme der Legitimation von Gewalt, von Macht, von Krieg Und auch letztlich von Besitzansprüchen. Und das ist etwas, was im Laufe der Geschichte immer wieder beobachtet wird, was immer wieder ausgesprochen wird, worum gestritten und diskutiert wird. Und gleichzeitig wird es immer deutlicher, diese Komplexität kann nicht mehr sozusagen gelöst werden, anders durch tatsächlich eine kriegerische Auseinandersetzung, von der letztlich die meisten Protagonisten sagen, wir wollen das nicht. Wir sind vom Schicksal regiert. Ja, wir haben eigentlich gar keine Einflussmöglichkeit, um diesen Krieg, den keiner will, zu verhindern. Und ich glaube, diese Schicksalhaftigkeit, die da erklärt wird, ruft dann natürlich auch hervor die Frage, warum sollen wir dann noch Werte hochhalten, ja, Normen befolgen, Rituale durchführen, Gesetze haben, ja, wenn doch letztlich nur Macht, Bestreben, Gier, das Schicksal die Lage bestimmt und das Handeln ausmacht. Und das sind natürlich tief sitzende Probleme und Fragestellungen, die natürlich auch die philosophische Ebene des Mahabharata mit beeinflusst haben und auch herausgefordert haben, dass man diese Konflikte im Epos auch mit behandelt.
Es kulminiert ja dann, dazu wird es dann nochmal eine Extrafolge geben, in der Bhagavad Gita, wo diese Frage ja im Mittelpunkt steht. Also warum soll der Krieg jetzt eigentlich gekämpft werden, wenn wir doch auf der anderen Seite auch Brüder und Freunde und Cousins und so sehen? Also vielleicht den Teil jetzt nicht zu ausführlich zu besprechen, aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, also irgendwie scheint der Grundton ja zu sein, man will diesen Krieg eigentlich nicht und irgendwie muss geklärt werden, wie wir diese Besitzansprüche regeln können, was es dafür unterschiedliche Möglichkeiten gibt, aber es drängt dann doch alles in den Krieg und dann wird ja dann auch eine Antwort gefunden, warum der Krieg dann stattfinden muss oder nicht.
Ja, also die Bhagavad Gita ist genau, also dieser Text im Mahabharata, also der unmittelbar vor Beginn dieser Schlacht angesiedelt ist. Das heißt, die beiden Heere sind da auf diesem Schlachtfeld versammelt und es ist der erste Tag einer Schlacht, die sich über 18 Tage hinziehen wird. Und der zweitjüngste Bruder, der drittälteste von diesen Pandavas mit seinem Schwager und Kriegskameraden Krishna fährt auf dieses Schlachtfeld und er sieht dann auf einmal seine Verwandten, Freunde und so weiter auf der Gegenseite und er bricht wortwörtlich zusammen und sagt, ich will diesen Krieg nicht kämpfen, ich sehe keinen Sinn in diesem Krieg. Warum soll ich für welches Gut, selbst für die Erde, den Besitz der Erde lohnt es sich nicht, meine Verwandten und Freunde zu töten. Das heißt, während die Verteidigung eines von Besitzansprüchen gegenüber fremden Mächten Teil sozusagen natürlich von legitimer Herrschaft ist, ist es hier die ganze Problematik, wie weit Gewalt und Macht und Herrschaft gehen soll, dadurch auf die Spitze gebracht und kann ins Grundsätzliche überführt werden, dass es sich eben um einen Konflikt unter familiären, unter Freunden gegen, also um einen Bruderkrieg sozusagen handelt. Und die eine Antwort ist, dass die Familie die eine Größe ist, an der man sich orientiert. Und das andere ist aber sozusagen die größeren Interessen der Gesamtgesellschaft beziehungsweise dessen, was man als soziokosmische Ordnung bezeichnen kann, wo man im Sanskrit den Begriff Dharma für verwendet. Das heißt, es geht darum, dass die Grundprinzipien des gedeihlichen Zusammenlebens in diesem Kosmos aufrechterhalten muss, gegenüber einer einseitigen Appropriierung, Aneignung von Ressourcen, von Besitz, von Macht auf einer Seite auf Kosten aller anderen. Und gegen eine solche rein machtorientierte Definition von Herrschaft und Königtum muss man sich unbedingt wehren. Das heißt, eine Person, die nur aneignet, ohne sich zu sorgen um den Rest der Familie, des Dorfes, der Stadt, des Königreiches und letztlich auch der anderen Lebewesen in der Welt, ist sozusagen ein illegitimer Herrscher. Ja, und diese Illegitimität eines solchen Verständnisses von Macht und Umgang mit den Ressourcen in der Welt wird abgelehnt. Und die Bhagavad Gita sagt eigentlich dann letztlich, oder Krishna hat dann die Message an den Bruder, der da zusammenbricht, sagt letztlich, du verhandelst oder du beurteilst die Richtigkeit einer Handlung nur nach deinen persönlichen Befindlichkeiten. Du findest das jetzt ganz schrecklich, weil es deine Familienmitglieder sind. Aber für ein werteorientiertes Handeln ist eine Orientierung an der eigenen Befindlichkeit ein Missverständnis. Es ist ein Zeichen der Ignoranz und der Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Rest der Welt, für die man auch Sorge tragen muss. Und das heißt, die philosophische Haltung muss eigentlich sein, sich zu orientieren an dem, was den Erhalt der Welt und das heißt hier der Lebensfähigkeit für alle Lebewesen dient und was ihr nicht dient. Und sozusagen eine wie ich schon sagte, eine einseitige, gewaltsame Aneignung und die Durchsetzung persönlicher Einzelinteressen ist etwas, was gegen die Prinzipien der kosmischen Ordnung verstößt und deshalb bekämpft werden muss mit aller Macht. Und die Frage ist dann natürlich, das wäre dann die nächste Ebene in der Bhagavad Gita, ja, woher weiß man denn dann, was sozusagen diese Welt so erhaltenswert macht und warum muss man diese Ordnung schützen und so weiter und so fort. Und da gibt es dann komplizierte philosophische Lehren, die jetzt vielleicht zu weit führen, die auszuführen. Aber der Grundpunkt ist sozusagen, was auf einer philosophischen Ebene verhandelt wird, ist eigentlich die Frage, wie verantwortungsvolles Regieren, wie sozusagen auch die Aneignung von Ressourcen ablaufen muss, damit sie gesellschaftlich und aber auch kosmisch, heute würden wir sagen global, akzeptabel ist. Ja, und letztlich muss sich Herrschaft daran orientieren, dass sie allen dient und nicht nur der regierenden Schicht. Und das ist die Message, die letztlich durch das Mahabharata sich zieht und auch letztlich begründet, warum die Pandavas als die eher positiven, als die Guten in der Geschichte dargestellt werden, weil sie genau diese Position letztlich markieren und vertreten, auch dadurch, dass die Figur des Yudhishthira auch immer als zweifelnd und zum Teil verzweifelnd dargestellt wird an der Situation, in der er sich vorfindet, dass er einfach bis zur letzten Minute hofft, er kommt doch noch zu einer Einigung mit seinem Onkel beziehungsweise seinem Cousin und er dann auch nach der Schlacht, wo quasi alle gestorben sind, er eigentlich sofort Asket werden möchte und das alles aufgeben möchte und eigentlich diese Art von Leben und Königtum nicht mehr weiter verfolgen möchte. Er wird dann überzeugt, dass er das zumindest jetzt noch nicht machen soll, aber diese Zweifel auch im Nachgang der Ereignisse und die Fragen begleiten eigentlich die Handlung bis zum Schluss.
Stimmt, und er ist dann der, der am Ende auch noch überlebt. Also die dann gehen dann, wie ist das im, machen dann eine Pilgerreise im Himalaya zum Himmel und die letzten dieser Pandavas sterben und er hat dann am Ende nur noch einen Hund bei sich und wird dann vor so ein Test gestellt, dass er diesen Hund hinter sich lassen soll, und das will er dann aber nicht, und das ist dann die eigentliche Erlösung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also diese große Ausfahrt nennt man das. Also es ist keine Pilgerreise. Also es ist zum Schluss so, dass eben Yudhishthira hat gewonnen und sie versammeln sich alle in seiner Residenz und das ist dann eben die neue Hauptstadt des gesamten Königreichs, was jetzt wieder geeint ist. Und die Elterngeneration ist schon in die Waldeinsiedelei, hat sich zurückgezogen und ist schon gestorben. Und als er dann hört, dass auch Krishna gestorben ist, beschließt er jetzt, den Thron zu übergeben an den einzig Überlebenden aus der Pandava-Linie und beschließt eben mit seinen Brüdern, und die müssen dann eben mit, die Brüder und die Ehefrau Draupadi, die sogenannte große Ausfahrt anzugehen. Und das heißt, es ist eigentlich ein Wandern bis zum Tod. Das heißt, man zieht aus und wandert eben in den Himalaya, in den Schnee hinein, und dann wird eben geschildert, einer nach dem anderen fällt in den Schnee und stirbt. Und diese Form des freiwilligen Sterbens ist auch durchaus in normativen Texten der Zeit beschrieben, dass man das machen kann, wenn man das Gefühl hat, man hat sein Leben gelebt. Wenn die sozusagen die Kinder, Enkel bekommen hat, dann kann man sich das überlegen und man im Grunde auch des Lebens müde ist. Und wie Sie sagten, ja, zum Schluss ist er dann eben allein unterwegs mit seinem Hund und er wird dann eben begegnet dem Gott Dharma, also dieser kosmischen Ordnung personifiziert in diesem,
Ja, mhm.
in dieser Person, die ihm da begegnet, und er sagt: Komm, Duryodhana, ich geleite dich in den Himmel. Das heißt, von Erlösung ist im Mahabharata jetzt überhaupt nicht die Rede als ein Ziel, was für diese Helden vorgesehen ist, sondern es beginnt mit den Himmeln, in die die Helden, auch schon die Elterngeneration oder die Vätergeneration, sich aufhalten, in einem von verschiedenen Götterhimmeln, wo sie dann eintreten können. Und der Himmel, der für die Krieger vorgesehen ist, ist eigentlich der Himmel des Gottes Indra. Das ist der altvedische Kriegergott und König der Götter. Und das ist natürlich für die Könige der angesagte Himmel. Aber es gilt natürlich auch schon die Lehre vom Karman. Das heißt, die schlechten Taten müssen abgebüßt werden und die guten Taten werden dann belohnt in einer Himmelswelt. Während diese ganze Thematik der Befreiung ist ja verbunden auch von der Befreiung von jeglichem Karma, sowohl Gutem als auch Schlechtem. Und das heißt, die Frage ist jetzt nur nach dem Himmelsaufenthalt, also in den Himmel und Hölle. Und ihm wird dann eben gezeigt von dem Gott Dharma. Und der Gott Dharma, also der Gott der soziokosmischen Ordnung, aber natürlich auch der Gesetze, die diese Ordnung regeln. Also das ist sozusagen diese Doppeldeutigkeit oder Vieldeutigkeit des Wortes Dharma, ist gleichzeitig auch eine Bezeichnung. König Dharma ist auch die Bezeichnung für quasi das Buch oder die Aufzeichnungen der guten und schlechten Taten in dem sozusagen Buch des Karman, was man sozusagen geschrieben hat mit den Handlungen in seinem Leben. Und da sieht jetzt Duryodhana, ja, dass in der Himmelswelt sitzt jetzt schon sein Cousin Duryodhana und sagt: Wie kann das sein? Also er hat das Ganze schließlich hier provoziert. Er ist doch wirklich der Böse von allen Bösen und so weiter. Während er dann in den Höllenwelten sieht er seine Frau und seine Brüder und so weiter und sagt: Wie kann das sein? Und wenn das so ist, will ich nicht in den Himmel. Also ein solches, wenn das so abläuft, wenn Gerechtigkeit und Lohn von Taten so aussieht, dann möchte ich nicht. Und außerdem möchte ich auch nicht sozusagen ohne meinen Hund. Und dann wird Duryodhana eben instruiert. Also, dass eben in den Himmelswelten sind Tiere nicht vorgesehen. Und außerdem ist es so, dass das Gesetz von Karma so funktioniert, dass man, wenn man eher, also bei allen ist es eigentlich immer gemischt. Also man hat immer sozusagen dunkle und helle Flecken in seinem Leben. Wenn aber die dunklen Flecken überwogen haben, dann kriegt man zuerst die Abgeltung seiner positiven Taten. Das heißt, man hat erstmal eine Zeit in der Himmelswelt, um dann umso schmerzhafter den Absturz in die Höllenwelt, wo man dann bestraft wird für die negativen Taten, zu erleben. Das heißt, es ist sozusagen ein negativer Bonus, dass man erst im Himmel landet. Während diejenigen, die erst in die Hölle kommen, das ist dann eher kurzfristig, weil sie ja weniger schwarze Flecken haben, kommen dann in die Himmelswelt. Und so wird dann quasi diese ausgleichende Gerechtigkeit nochmal auf dieser Ebene dem Duryodhana erklärt. Und es endet dann letztlich damit, dass er seinen Platz in der Himmelswelt mit seinem Vater, ja, der da der sich dann auch wiederfindet, einnimmt. Ja, und so endet es dann mit diesem letzten Test, aber auch eben mit dem letzten Zweifel an sozusagen, wie funktioniert eigentlich diese ostkosmische Ordnung und wie sozusagen akzeptabel sind eigentlich diese Gesetze, nach denen das funktioniert. Das heißt, wie gerecht ist es am Ende wirklich?
Ja, also auch da wieder dieser Zweifel drin. Ja, über die Bhagavad Gita können wir dann gerne auch noch mal in einer anderen Folge sprechen. Was wäre denn, jetzt sind wir schon so weit fortgeschritten in der Zeit, das ist natürlich jetzt eine große Frage, aber was wäre noch für Sie erwähnenswert beim Mahabharata, was man, wenn man wenig davon weiß, unbedingt wissen sollte?
Also man sollte wissen, dass sozusagen das Verfolgen der Geschichte, also von diesem Anfang des Bruderzwistes über diese Trennung des Königreiches und so weiter, dann diese Sache, wie sich das entwickelt mit dem Würfelspiel, was Yudhishthira verliert, dieses Zeit, die sie im Exil verbringen müssen, die große Schlacht, die ganzen Ereignisse nach der Schlacht und so weiter. Darüber gibt es auch Zusammenfassungen des Textes, ja. Also es ist in jedem Fall anzuraten, wenn man, und ich meine, das sind ja viele, viele Bände, das sind 18 Bücher oder 19 mit noch sozusagen einer Nachgeschichte. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, wenn man quasi das von Seite 1 bis zum Ende liest, sondern ich würde wirklich empfehlen, erstmal eine Zusammenfassung der Kernhandlung zu lesen. Also da gibt es auch diverse Lexika, die sozusagen eine Inhaltsangabe auch geben. Geschichte, zum Beispiel in Kindlers Literaturlexikon, hat auch außereuropäische Texte in großem Stil in einer Neuauflage aufgenommen. Da findet man zum Beispiel eine Zusammenfassung des Mahabharata. Das ist in jedem Fall absolut sinnvoll und wichtig, sich erstmal mit dieser Grundgeschichte vertraut zu machen, dass man quasi die Konfliktlage auch erkennt. Und dann ist es natürlich auch möglich, quasi eine Übersetzung. Also es gibt eine englische Übersetzung. Sie ist ja schon etwas älter und das Englische ist etwas sehr, auch zum Teil antiquiert, des Epos. Es gibt Teilübersetzungen, auch Auszüge im Deutschen, die übersetzt wurden. Aber eine Komplettübersetzung liegt im Deutschen nicht vor. Wenn man aber diese Zusammenfassung liest, hat man schon einen guten Eindruck und Teilübersetzungen machen dann auch Sinn zu lesen. Und dann kann man sich natürlich auch beschäftigen mit diesen einzelnen philosophischen Texten, vor allen Dingen im 12. Buch des Epos oder auch die Bhagavad Gita. Da gibt es auch diverse deutsche Übersetzungen auf dem Markt. Muss man natürlich immer gucken, auf welchen Prinzipien ist das basiert. Manchmal sind das auch Sekundärübersetzungen aus dem Englischen. Also da sollte man schon deutsche Übersetzungen vielleicht von Indologen und Indologinnen konsultieren. Also ich glaube, das ist erstmal wichtig, weil der Text so kompliziert ist, auch allein vom Personal. Also es ist auch viele, viele Namen, die sind dann fremdartig und so weiter. Das ist schon braucht ein bisschen einen Vorlauf, sich quasi damit vertraut zu machen. Aber dann ist es wirklich sehr empfehlenswert, zum Beispiel das zweite Buch einfach mal komplett zu lesen, also wo geschildert wird, dieses Würfelspiel geschildert wird, wo so sehr illustriert wird, auch dieses Drama zwischen den verfeindeten Familien, wie sich das entwickelt, auch diese ganze Diskussion, die schon einsetzt, war das legitim, ja, dieses Würfelspiel hat wirklich Yudhishthira sich selbst verloren, seine Brüder, seine Ehefrau. Also da gibt es auch sehr interessante Fragen, zum Beispiel, inwieweit kann man etwas verspielen, wenn man sich schon selbst als Einsatz auf den Würfeltisch quasi gelegt hat. Was ist Besitz? Da werden auch interessante Fragen gestellt zu den Geschlechterverhältnissen. In dem Epos überhaupt soziale Hierarchien werden da sehr offen thematisiert. Also das zweite Buch ist in jedem Fall zugänglich und sehr zu empfehlen. Und auch das fünfte Buch des Mahabharata, was dieses ganze Drama darum schildert, ob man jetzt einander bekriegen soll, töten soll wegen des Königreichs oder nicht. Da werden diese ganzen diplomatischen Missionen geschildert, auch wirklich mit ja, sehr wichtigen philosophisch angereicherten also Diskussionen und Debatten. Also das ist sicherlich sehr, sehr lohnend, das zu lesen. Und das zwölfte Buch, da wimmelt es nur von, für die philosophisch Interessierten, eben von philosophischen Texten, nachdem quasi eine Kurzeinleitung in die Künste und die Regeln des Herrschers, die Gesetze und Normen für den König, dem vorausgegangen ist.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank noch für diese Tipps, welche Bücher sich vielleicht auch eignen, wenn man mal Teile des ganzen Textes im Zusammenhang lesen möchte. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen zu danken für diesen tollen Einblick in das Mahabharata. Wir haben offensichtlich nicht alles geschafft, aber ich glaube, jetzt ist schon vieles klarer geworden, was vorher unklar war. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.